Ich möchte einfach beginnen mit dem ersten Teil vom Thema. Wer baut Gemeinde? Was für eine Gemeinde bauen wir? Zuerst vielleicht als Einleitung einfach kurz sagen, was wir schon wissen. Wir wissen, dass wir immer wieder Mittel suchen, Möglichkeiten, Methoden suchen, um Gemeinde zu bauen, um es richtig zu tun, um keine Zeit zu verlieren. Und es ist gut, dass wir uns immer wieder daran erinnern lassen, dass die Methode Gottes sind seine Kinder. Gott hat sich in seiner Größe an uns Menschen, die gerettet sind, limitiert, also begrenzt, um das Evangelium in der Welt zu verkündigen. Er hätte andere Geschöpfe noch machen können, die durch die Straßen fliegen und die allen Leute das Evangelium verkündigen und wo alle unterm Schock sind und alle merken, dass es jetzt um die Hölle geht, Hölle oder Himmel, und alle auf die Knie fallen. Das hätte er alles tun können. Nur in seiner Größe, in seiner großen Liebe auch, hat er sich selber begrenzt, um das Evangelium aller Menschen zu bringen, durch seine Kinder, die er erlöst hat, berufen hat, wie wir es gelesen haben, die er auserwählt hat. Und jetzt arbeitet er mit einem wichtigen Mittel und einer Methode, seine Kinder. Das umgeänderte Wesen, das, was er getan hat durch die Wiedergeburt und durch seinen Heiligen Geist in uns, das ist Gottes Methode, das Evangelium in die ganze Welt zu tragen. Und deswegen werden wir immer wieder beides anschauen müssen, unser persönliches Leben in der Beziehung mit ihm, weil wir das Werkzeug sind, und ihr wisst ja, wie es schwierig ist, wenn man ein Messer nehmen will, in der Küche ein Fleisch schneiden will und es absolut nichts schneidet, gell? Da kann man sich so ein wenig aufregen damit, ne? Und kommt nicht vorwärts. Und so sind auch unsere Leben, wenn wir unser Leben nicht immer wieder bei ihm schleifen lassen, reinigen lassen, untertan sind in unserem Leben um das, was er will. Und uns ganz bewusst sind, dass wir diese Methode Gottes sind. Du und ich. Wir sind diese Werkzeuge, die er gebrauchen will. Und die er gebrauchen will, wie er will. Und ich glaube, wenn wir das zuerst als Grund hinstellen, da können wir nachher ganz gut über Mittel und Methoden reden. Weil es immer dann eine Nebenbranche ist vom Wichtigsten, von dem, der Träger ist. Das Leben vom Träger, das ist, was Gott gebraucht, das will er gebrauchen. Und er will eben durch unsere persönliche Schwachheit und was wir sind, will er seine Kraft zeigen in der Welt. Darum bleibt die Ehre ihm. Und wenn wir diesen Dienst haben, miteinander das Evangelium weiterzutragen und Zeuge Jesu zu sein dieser Welt, dann verstehen wir gut, was der Paulus uns geschrieben hat in 2. Korinther 4. Ich glaube, keiner von uns Älteste wäre gerne Älteste gewesen in Korinth, oder? Oder wie meint ihr so, ja? Tolle Gemeinde, oder? Hat man wenigstens was zu tun da drin. Schwierige Situation, Korinth, gell? Und man muss sagen, wie schwer, wenn man in diese Situation hineinschaut, wie viele Sünden, aber das ist nicht mal unbedingt, würde ich sagen, das, was am schwersten ist. Aber wenn dann die Menschen noch alle falsche Argumente haben und noch die gerade laufen, anklagen, wie es dem Paulus gegangen ist. Am Ende sind noch die schuldig, die paar Einzelne sind, die gerade laufen. Die sind dann schuldig davon. Und vielleicht kennst du das auch. Und wenn wir dann sehen im 2. Korintherbrief, Da haben verschiedene um Vergebung gebeten, den Ältesten der Gemeinde, haben Verschiedenes geklärt schon in der Gemeinde. Und dann muss Paulus noch schreiben im 2. Korinther, Kapitel 2 irgendwo, glaube ich, Vers 11 oder so, egal. Dann muss er noch schreiben, den Ältesten, ja, wenn verschiedene um Vergebung gebetet haben, die konnten nicht mir persönlich um Vergebung bitten. Aber wenn ihr vergeben habt, habe ich auch vergeben. Es war ja schwierig mit Paulus. Er hatte kein E-Mail, kein Internet, kein kein Telefon und man wusste nie genau seine Adresse. Schwierig, gell? Er hatte vielleicht mehr Ruhe deswegen auch, gell? Aber das ist ein anderes Problem. Aber eines war klar, er hat ihnen gesagt, wenn ihr vergeben habt, habe ich natürlich auch vergeben. Ihr müsst ihnen nicht noch eine Last auflegen, indem dass sie warten müssen für die Vergebung. Denn wir wissen genau, was der Plan vom Feind ist. Der Plan vom Feind ist, die Vergebung in der Gemeinde zu komplizieren. So, das hast du auch schon gemerkt. Dass es wirklich nicht einfach geht. Da muss man jahrelang überlegen, muss jetzt diese Sünde bekannt werden vor drei oder vor der ganzen Gemeinde oder nur vor den Ältesten oder was und wie viel Zeit warten wir, bis es wieder klar ist und so weiter. Klar wollen wir die Sünde ernst nehmen, wir sollen sie ernst nehmen. Aber in der Gemeinde ist die Vergebung ganz wichtig. Und der Feind will immer alles, was Gott gegeben hat, was einfach ist, will der Feind kompliziert machen. Da hat er Siege damit. Da weiß er, dass die Christen dann um die Probleme drehen, gell? Und im 2. Korinther 4, da steht geschrieben, ich lese in der Übertragung oder Übersetzung oder über Hoffnung für alle. Ich habe immer Mühe, die deutschen Bibeln sind eben nicht meine Bibeln, gell? Gott hat Französisch geschrieben. Ja, das wissen ja nicht alle, oder? Weil Gott uns in seiner Barmherzigkeit die unvergleichliche Aufgabe übertragen hat, seine Botschaft überall zu verkündigen, verlieren wir nicht den Mut. Wenn er sagt, dann muss es möglich sein, dass man den Mut verliert, oder? Sonst braucht man es nicht zu sagen. Und er sagt es 4 oder 5 Mal im 2. Korintherbrief. Mir scheint es wichtig, dass wir nicht meinen, dass wir besonders negativ sind, wenn wir Mut verlieren im Dienst. Mut verlieren gehört dazu. Aber darin bleiben ist nicht obligatorisch in dieser Haltung. Wir verzichten dabei auf alle möglichen Tricks und verfälschen auch nicht Gottes Wort. Wenn man Mut verliert, kommt dann immer wieder in die Gefahr, dass man andere Methoden sucht. Andere Mittel sucht. Und da kommt dann in die Gefahr, dass man sogar Tricks braucht, um die Botschaft weiterzugeben, ne? So, weißt, Fischen mit etwas, wo man der Angel nicht sieht, ne? Und dann, klack, hast wieder einen, ne? Er hat nichts gemerkt davon, ne? Und wir verfälschen auch nicht Gottes Wort. Wir leben in einer Zeit, wo wir immer wieder aufpassen müssen, dass wir Gottes Wort nicht verfälschen. Das war immer so in Gemeindegründungsarbeit. Aber Gottes Wort ist ja ein Wort, das vor allem ein Liebesbrief Gottes an die Menschen ist. Die Liebe ist überall drin. Auch da, wo das Wort ganz scharf ist und ganz hart ist, ist die Liebe da. Denn das Harte führt den Menschen zu der Möglichkeit, den Frieden zu finden. Das weißt du, das ist wie die Gemeindezucht. Gemeindezucht ist nicht, dass wir das Problem draußen haben, sondern dass ein Mensch alleine ist, um alleine mit Gott zu sein, dass er Buße tun kann und zurückkommen kann. Im Gegenteil, wir sind Gott verantwortlich und verkündigen frei und unverfälscht seine Wahrheit. Das ist unsere Selbstempfehlung. Jeder gewissenhafte Mensch wird das bestätigen. Hier in anderen Übersetzungen kommt viel stärker hervor auch, dass wir Gottes Wort an die Gewissen der Menschen richten. Es gibt immer in der Evangelisation, im Zeugnis, das weißt du, es gibt eine Zeit, wo du deine Botschaft an das Verständnis, ans Wissen richtest. Dass die Menschen verstehen, dass das Evangelium auch eine Logik hat. Und dann kommt oft in der Botschaft die schwierige Kurve, gell? Wo du ans Gewissen gehst. Da merkst du, dass Augen aufgehen, dass andere hart werden. Ja? Denn die Botschaft geht nicht nur an das Wissen. Mit dem Wissen kann keiner gerettet werden. Es muss ans Gewissen gehen. Und im Gewissen, das ist wie eine Hartplatte von einem Computer, auf dieser Hartplatte ist schon Verschiedenes, das Gott draufgegeben hat. Der Gedanken zum Beispiel von der Ewigkeit. Das steht im Ekklesiast, Predigerbuch, gell? Kapitel 4, glaube ich, irgendwo. dass er dies, das in unser Herz hineingegeben hat. Und das merkt man in allen Religionen, es ist immer etwas um den Tod herum. Aber wenn man nichts glaubt, man macht doch etwas um den Tod. Denn auf der Hartplatte steht reingekratzt, dass etwas gibt nachher, dass ein Ewigkeitssinn da ist. Und wir wissen, dass es nötig ist, dass auf diese Hartplatte vom Computer, vom Menschen, dass da bei der Evangelisation, bei dem Zeugnis, muss etwas Neues auf diese Platte reingehen. Nicht nur im Wissen, im Gewissen. Dass das Gewissen wieder weiß, es gibt 10 Gebote. Das Gewissen muss es in sich haben, es gibt etwas, was Wahrheit ist. Es gibt eine ganz bestimmte Wahrheit. Und das ist unsere Botschaft, das ist unseren Dienst. Und da können wir Mut verlieren. Wenn wir uns nur an das Wissen richten von den Menschen, da können wir sogar hochmütig werden. Denn wir wissen dann so viel, dass wir nicht mehr wissen, dass wir nichts wissen. Und das ist die Tragödie. Das ist das Drama dann, gell? Das ist der Pascal, Blaise Pascal, der Mathematiker und Philosophe, der Französische, der gläubig war, der gesagt hat, der größte Mensch ist der weiß, dass sein Wissen eine Grenze hat. Mir scheint das ganz wichtig auch. Und das Bewusstsein, das ist nicht dieses Niveau, das Menschen zum Glauben bringt. Das Gewissen muss eine Botschaft bekommen. Und das Gewissen bekommt die Botschaft der Wahrheit. Hier im Text. Die Botschaft, dass Jesus Christus unsere Rettung ist, bleibt nur für die dunkel, die verloren sind. Diese Ungläubigen hat der Satan so verblendet, dass sie das helle Licht des Evangeliums und damit die Herrlichkeit Christi nicht sehen können. Zeugnis, Evangelisation hat immer zu tun mit geistlichem Kampf. Ich weiß, dass heute auf Thema geistlichen Kampf viele Extremen gibt, aber das ist nicht mein Problem. Mein Problem ist zu wissen, ob wir überhaupt wegen den Extremen, ob wir noch wissen, dass es geistlichen Kampf gibt und ob es uns ganz bewusst ist, dass Evangelisation nie Information ist. Die Botschaft Christi ist keine Information. Die Botschaft Christi ist die Wahrheit, die direkt in die Finsternis hineingeht und ist also ein Kampf. Und diesen Kampf, das wissen wir alle, Epheser 6, was wir für Waffen haben, brauche ich nicht darüber zu reden. Aber ich glaube, wir dürfen es nicht unterschätzen. Ich treffe immer wieder auch in Frankreich einzelne Missionare, die alleine sind oder Brüder, die in ganz kleinen Gemeinden sind. Ich war wieder in einer Gemeinde vor etwa 3 Wochen in Virson, ganz im Zentrum von Frankreich. Da sind jetzt schon 12 Jahre 6 Menschen zusammen. Ja? Kein Wachstum, Mühe, kein besonderen Sünden. Man kann sie nicht anklagen, zum Glück. Sonst wäre es noch schlimmer. Menschen, die den Herrn lieben, Menschen, die in einem Kampf stehen. Ein Bruder, der einmal in der Woche auf dem Marktplatz steht mit seinem Bibelstand schon 12 Jahre, praktisch keine Gespräche mehr hat. Traktate verteilt schon x-mal in der ganzen Stadt, nie eine Antwort bekommen. Da kann es in Fragen kommen, ne? Und kann es dann in ganz dumme Fragen kommen im Leben. Und wir sagen, da klappt etwas bei mir nicht, gell? Da bin ich ganz hier nicht berufen, da geht etwas schief. Da kommst du in die Frage, ja, wie ist denn mit der Auserwählung? Ist wahrscheinlich keiner auserwählt in dieser Stadt, gell? Und ich verliere da meine Zeit. Ne? Dann versuchst du die ganze Prädestination zu lösen, die schon 20 Jahrhunderte nicht gelöst worden ist, gell? Und dann hast du das Gefühl, das kann ich auch noch lösen. Und dann kommt immer wieder die Gefahr von uns Missionare, dass wir Büromenschen werden und alles so weit ausdenken, dass kein Mensch mehr weiß, dass wir da sind. Denn wir haben Mut verloren. Mut verloren. Wenn die Botschaft immer wieder gesagt wird und kein Durchgang da ist, dann müssen wir wissen, wir stehen in einem geistlichen Kampf. Wir wollen nicht das auf uns nehmen als Schuld, was nicht uns gehört. Wir sind in Jesus froh und frei und er hat uns erlöst. Und wir können nicht unser Leben an dem messen, was wir auf dem Terrain sehen. Gott ist da, um uns beizustehen und wir wissen, es ist ein Kampf. Vers 5, nicht wir sind der Mittelpunkt unserer Predigt, sondern Christus, der Herr. Wir sind nur eure Diener und das aus Liebe zu Jesus. Ich finde es mutig, dass der Paulus das den Korinther sagt, wenn man hat doch gesehen, 1. Korinther, wie die Gemeinde etwa aussieht. Ne? Und dann sagt der Paulus, wir sind, ja, dass wir Gottes Diener sind, das wäre jetzt da gut gestanden. Aber wir sind eure Diener. Und das aus Liebe zu Jesus. Er ist nicht Diener der Gemeinde aus Liebe zur Gemeinde. Sonst hört er auf, früher oder spät. Sonst wird es ihm einfach zu schwierig. Sonst kommt er an einem Tag in das Überlegen, muss ich wirklich so viel geben, wenn so wenig zurückkommt? Und dann hört er auf. Aber er ist Diener von den Menschen, Diener von den Gläubigen, Diener von den Gemeinden und das aus Liebe zu Jesus. Es gibt 2:11-28 in der Bibel, die ich sehr gerne habe. Und schauen, ob ihr sie kennt. 11:28. Danke, Matthäus. Der andere ist auch bekannt für alle Missionare, denke ich. 2. Korinther 11:28, da sagt Paulus, und nicht noch dazu zu sagen, zu allen Lasten, von allen Tränen für die Gemeinden. Wenn du in Gemeindegründung arbeitest, da wirst du weinen. Du wirst weinen. Aber mit 2. Korinther 11:28 musst du zurück nach Matthäus 11:28. Da kann es weitergehen mit Freude. Denn es gibt Situationen, wo du dein Leben einsetzt, und wo plötzlich Menschen sich total gegen dich drehen. Aber das ist normalen Weg, wo der Herr auch immer wieder den Beweis haben will in unserem Leben, dass wir ihm nachfolgen, ihm dienen und dass wir auch lernen zu lieben, wie er geliebt hat. Er hat mich geliebt und dich auch, als wir noch gegen ihn waren. Gegen ihn. Und im Dienst ist es ganz wichtig, dass du in diese Stellung hineinkommst, wo du den Menschen erlaubst, gegen dich zu sein. Es gibt Diener Gottes, die nicht weitergehen im Dienst, denn sie erlauben nicht den anderen, egal was zu sagen über sie. Dann stehen sie immer in einem Kampf, versuchen sich zu rechtfertigen und da wird es immer schlimmer. Gib doch den anderen die Freiheit, dass sie gegen dich sein dürfen. Das ist ganz wichtig im Dienst. Ich hatte die Freude, verschiedenen zum Glauben zu führen und dann als Älteste zu schulen. Und dann hat mal so ein lieben Bruder, ein Ältesten, ein Komplott aufgebaut gegen mich und gegen meine Frau. Und haben gefunden, was wir alles für Sünden haben und wie wir das alles nur für Ehre machen und für Geld machen und um etwas zu sein im Leben und so weiter, gell? Und dann plötzlich waren wir so vor einem Gericht in der Gemeinde, mit 15 Leuten, Teil von der Gemeinde, ne, die brumm, 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 ne. Und da habe ich zum Glück eine energische Schweizerin. Die war neben mir und wenn mir der Kragen hochgeht, sagt man das, ja, das, der Kragen platzt, gell, das gibt's, gell. Wenn der Kragen platzt, dann, wenn sie neben mir ist, gibt sie mir einen großen Schupf in auf die Seite. Bumm! Da weiß ich, uff, das ist für die alte Natur. Die muss unten bleiben. Ist toll, eine Frau zu haben, ne? Die hilft wirklich im Dienst. Denn ich wollte sofort reagieren und sagen, ja, ich hab ja, was ich da erzählt, ich hab ja keine Beweise. Das wäre der falsche Weg gewesen. Und als sie mir so reingehauen hat, dann hat der Heilige Geist mir Gedanken gegeben. Er arbeitet auch, wenn ich keine Schläge bekomme, gell? Und ich möchte den Brüdern und den Schwestern sagen, ihr müsst noch besser beobachten, denn es gibt noch Sünden in meinem Leben, die habt ihr nicht gefunden. Ich habe Verschiedenes gesagt, das nicht stimmt. Komme ich nicht drauf zu sprechen. Stimmt einfach nicht. Meine Motivation ist total anders. Gar nicht diese. Aber ich muss noch besser aufpassen. Und dann kam eine schwere Zeit in der Gemeinde, denn da habe ich keine Botschaften mehr gegeben, bin einfach im Gottesdienst dabei gesessen, nicht mehr laut gebetet. Denn ich habe ihnen gesagt, wenn das stimmt, was ihr sagt, dann bin ich dafür, dass ich unter Gemeindezucht bin. Denn dann müssen wir bis ans Ende gehen. Und nach etwa 4 oder 5 Monate in einem Morgengottesdienst stand dieser Bruder auf, bei Weinen hat gesagt, er war einfach total neidisch über unseren Dienst und hat das alles weitergesagt. Da bin ich aufgestanden, habe ich ihn umarmt, haben wir miteinander geweint, habe ich ihm gesagt, vor allem du, ich lebe auch nur aus Gnaden. Fertig mit dem. Gell? Alles okay. Gell? Und da musste ich dann diese Gemeinschaft wieder aufbauen. Denn jedes Mal, als er mich sah, fing er an zu weinen. Es war ihm so leid. Und da sind wir wieder, habe Zeit genommen mit ihm zusammen, dass die Gnade genügt. Heute ist er wieder ein fröhlicher Ältester in der Gemeinde. Gell? Aber jeder kann einmal in eine schwache Stunde hineinfallen, wo der Feind in dem geistlichen Kampf ihn benutzt, um gegen die Brüder zu sein. Und wenn wir uns dann selber zu ernst nehmen und meinen, wir sind besser, dann gehen wir in der Gemeinde in einen falschen Krieg hinein. Und dieser Krieg hat schon viele Gemeinden getrennt. Dieser falsche Krieg. Aber wenn wir sagen, wenn wir dem anderen die Freiheit geben können, dass er gegen uns ist, dann können wir auch einen tiefen Frieden leben, auch in diesen Kampfsituationen. Wir sind nicht der Mittelpunkt, sondern Christus, der Herr. Und das muss auch der Herr immer wieder in unserem Dienst, in unserem Leben, macht er immer wieder so Probephasen, wo er in der Probe schaut, ob das stimmt in unserem Leben. Ne? Bist du im Mittelpunkt oder kann ich im Mittelpunkt sein? Ne? Okay, versuchen wir mal ein Ding da. Uff, da heizt noch ganz schwer, ne? Wenn ich da ihn aus dem Mittelpunkt nehme. Das nur, dass wir uns erinnern, Gottes Methode, um Gemeinde zu bauen, sind Menschen wie du und ich, die er gerettet hat. Das ist seine Methode und sein Mittel. Das braucht er. Und wenn wir in diesem Dienst stehen und an Gemeindebau überlegen und denken, das werden wir machen, überlegen, auch Methoden überlegen, auch die Art überlegen, dann müssen wir immer daran denken, wir sind in einem geistlichen Kampf. Du kennst ja Lukas 14 von 25 weg etwa, wo Jesus sagt, wer mein Jünger sein will, der muss mich zuerst lieben, mehr als die Frau, die Kinder und so weiter. Liebespriorität ist das Erste. Das Zweite ist, er muss sein Kreuz auf sich nehmen. Und das Kreuz, das weißt du, das ist nicht das Bobo, weil dein Fuß zu langsam geht oder so. Ne? Das Kreuz ist einfach die Schmach wegen dem Zeugnis, dem Namen Christi, dass du auf die Seite gestellt wirst. Und nachher sagt er in diesem Kapitel, das ist wie bei einem, wenn einer einen Turm baut, sitzt er zuerst hin, überlegt, ob er es fertig machen kann. Das wollen wir machen, diese Tage. Wir überlegen. Aber alle Überlegung wird null sein, wenn wir nicht mit Vers 25 beginnen. Wenn wir ihn zuerst lieben, dann wird die ganze Überlegung gesund und brauchbar. Und der Text geht weiter, nach dem Turmbau geht es um die Kriegsfrage. Wenn einer weiß, dass der Feind stärker ist, dann versucht er mit ihm zu handeln und so weiter, steht in diesem Text. Ne? Das heißt, dass wir bauen in Kriegszeiten, das ist Gemeindebau. Wir bauen, setzen uns hin, überlegen, dass wir ans Ziel kommen, aber wir sind in Kriegszeiten, in einem geistlichen Kampf. Und du weißt ja, in Kriegszeiten, wenn du ein Haus baust, dann machst du nicht ein Komitee zu wissen, welche Farbe die Läden haben. So. Ne? Und dann, ob Stuhlmodell 1 oder 2 ist, die auch ein wenig, ne? Kein Problem in Kriegszeiten, oder? Kriegszeit machst du ein Dach, dass mal das Ding zu ist, ne? Und wenn kein Geld hast für Fenster, da klebst du eben Steine dran und so, ne? Bis in Kriegszeiten. Gemeindebau ist Liebe zu Gott. Kreuz auf sich nehmen. Überlegen, wie einem Turmbau, dass man ans Ziel kommt. Und wissen, wir sind in Kriegszeiten. Und dann sagt am Ende von diesem Text, Lukas 14, ich glaube 35 etwa, sagt dann Jesus dazu, aber wenn der Salz, der Geschmack, nein, sagt man nicht Geschmack, das, die Kraft verliert, dann kann man es nicht mehr gebrauchen als Mist, gell? Und wir wissen ja, dass es da darum geht, um diese Kraft, die wir haben, in der Gemeinschaft mit dem Heiland, weil wir Salz sind in seiner Gemeinschaft. Er beginnt Liebe, er endet den Text Gemeinschaft mit ihm und dazwischen steht die Überlegung. Okay? Und das wollen wir so behalten. Wenn wir Gemeindebau überlegen, wissen wir, dass die Überlegung zwischen diesen zwei sind. Liebe, erste Liebe zu ihm und Gemeinschaft behalten, weitergehen in der Gemeinschaft. Ich finde das, was schwierig ist im Leben von einem Diener der Gemeinde und Diener Gottes, was schwierig ist, ist das ganz Einfache von Anfang immer wieder weitermachen. Ich finde das schwierig. Ich weiß nicht, wie du es lebst. Dein einfaches Bibellesen, dein einfaches Gebet, das ganz einfache Evangelium. Wie sind deine Botschaften geworden? Komplizierter oder einfacher? Du solltest mehr verstehen im Büro und so gut verstehen, dass es immer einfacher wird für das Volk. Denn das Schwierigste kannst du jetzt schon ganz einfach erklären. Und das brauchen wir, müssen wir lernen miteinander, dass wir weiterkommen. Unser Wert vom Wissen ist nicht, dass wir viel wissen, um es komplizierter zu sagen, sondern das Wert von unserem Wissen ist, dass wir das, was schwierig ist, zu zeigen, dass wir es endlich einfach dem Volk bringen können. Wer baut Gemeinde? Was für eine Gemeinde bauen wir? Wir haben ja gesehen, wir kennen die Bibel, wir kennen die Apostelgeschichte, wir sehen, dass die Gemeindeanfang und der Gemeindebau, der kommt in den verschiedenen Briefe, die geschrieben sind. Wir merken, dass es nicht nur ein Schema gibt. Wer baut Gemeinde? Wir kennen natürlich gut Apostelgeschichte 13, wo die Brüder zusammensaßen, wo sie gefastet haben und gebetet und wo dann der Heilige Geist ihnen gezeigt hat, den und den Brüder müssen sie freistellen für die Mission, die Gott ihnen gegeben hat. Es ist einfach zu lesen. Ich muss sagen, was am schwierigsten war in der Zeit, wo ich in den Vogesen war, in der Ältestenschulung, ist genügend Zeit zu haben mit den Ältesten zum Beten. Wir hatten auch 5 Jahre, hatten wir Kurse über Seelsorge, Exegese, Organisation der Gemeinde, Delegation und so weiter, solche Kurse für die Ältesten. Aber ich musste immer wieder mit ihnen ganze Samstagnachmittage wandern im Wald und beim Beten. Dass wir beten für alle für die Gemeinde, vom kleinsten Baby in der Gemeinde bis zur Großmutter. Dass wir alle durchsehen im Gebet. Wie wollen wir eine Botschaft der Gemeinde bringen, wenn wir in unserem Kopf die Situationen von unseren Lieben nicht tragen. Wir müssen sie mittragen, dass wir ihnen etwas Konkretes zu sagen haben. Und das braucht Mut, Gebetszeit zu nehmen. Wir sind ja alles Leute, die keine Zeit haben. Wenn du Zeit hast, dann bist du vom 19. Jahrhundert. Du musst modern werden. Wenn du modern bist, hast du keine Zeit. Ist ganz klar, ne? Das ist, was wir lernen und brauchen. Gemeinde, wer baut Gemeinde? Okay, die waren zusammen, Apostelgeschichte 13. Heilige Geist hat der Weg getan. Aber sie waren beim Fasten und Beten, gell? Sie waren nicht nur das Komitee beim Reden. Sie waren beim Fasten und Beten, als Gott ihnen den Weg gezeigt hat. Apostelgeschichte 15, Vers 40, da sehen wir, wie eine Gemeinde einverstanden ist, um den Silas auszusenden, weiterzugeben. Apostelgeschichte sehen wir ganz klar, wie die erste Gemeinde selber größer wird und wie die Gemeinde wächst, wie Gott jeden Tag Menschen dazuführt, wie eigentlich die Organisation immer wie ein Gerüst ist, das mitgeht. Ihr wisst ja, wenn man ein Haus baut, dann macht man nicht ein Gerüst von 4 Stöcke, wenn man im Erdgeschoss ist, oder? Sonst muss man noch ein anderes Gerüst haben, um das Gerüst zu halten. Und so weiter, ne? Und so wäre es mit der Strategie und mit der Organisation einer Gemeinde. Wenn ein paar Leute da sind, wenn 10, 15 sind, dann braucht es nicht eine Organisation wie 100. Aber wenn du an einem Bau arbeitest und die schweren Steine zu hoch heben musst, dann wäre es weise, wenn du ein wenig die Bretter höher machst vom Gerüst. Du könntest länger arbeiten. Da müsste die Organisation, die Struktur wieder weitergehen, weil der Bau weitergehen muss. Ganz verschieden auch, wie Menschen ausgesendet werden für Gemeindebau, wenn wir denken an Paulus mit dem Timotheus. Da waren die Gemeinden einverstanden, Apostelgeschichte 16,2. Aber im Text sieht man nicht genau, wer da wen, genau was. War das der Paulus seine Idee oder die Idee der Gemeinden? Es ist nicht alles so ganz schematisch da drin, gell? Man kann nicht von diesen Texten einfach eine fertige Struktur rausnehmen. Man sieht, dass eine Gemeinschaft besteht und dass die Gemeinde auch akzeptiert, dass der Paulus einen Dienst hat, der viel weiter als die Gemeinde geht, übergemeindlich ist, als Apostel in einer ganzen Gegend. Und die Gemeinde bleibt da nicht einfach stur drauf sitzen und zu sagen, ja, der Timotheus, der muss jetzt noch zuerst noch 3 Jahre in der Gemeinde bleiben, er ist nicht reif genug, der muss jetzt noch das und das, und wir hatten ihn gerade in der Kinderarbeit, da brauchen wir ihn noch, verstehst, wer macht das sonst weiter und so, und wir haben ja so wenig treue Jungen, jetzt haben wir mal endlich einen, der treu ist, ne? Ich weiß nicht, ob es da Diskussionen gegeben hat, der Text redet nicht davon. Das heißt nicht, dass keine Diskussion da war, aber redet nicht davon. Aber wir sehen auf alle Fälle, dass es eine Einigkeit gegeben hat. Und alles, was strategisch ist zwischen Gemeinde und missionarische Arbeit, ist immer eine Sache von der Gemeinschaft, vom Reden, von Miteinander verstehen, von Miteinander beten. Denn jedes Schema wird immer an eine Situation kommen, wo das Schema nicht passt. Wir brauchen Schemen, es hilft uns zum Arbeiten. Wir haben auch einen Plan oder ein Buch, wenn wir einen Automotor auseinandernehmen. Das hilft auch, gell? Sonst weiß man nicht mehr genau, was macht da drin. Das ist eine Hilfe. Aber es gibt so verschiedene Situationen. Wir müssen heute immer mehr aufpassen, das ist mein Gefühl, in wer Gemeinde baut, dass wir nicht in die fertigen Schemen kommen. Es gibt heute ganze Tendenzen, die total gegen Missionswerke sind, die total für Missionswerke sind, die total gegen Bibelschulen sind, die total für sind, die total und so weiter. Ne? Und ich glaube, das ganze total, das macht viel verlorene Zeit. Hm? Und viel Gespräche, die zum Teil sehr unnötig sind. Ich glaube, es gibt eine Vielfalt, wer Gemeinde baut, mit welcher Art, und diese Vielfalt besteht einfach darin, dass wir alles verschiedene Menschen sind mit verschiedenen Gaben. Und es braucht natürlich Mut und Zeit und Verständnis, miteinander zu reden, um zu verstehen, was Gott will. Das ist immer das Schöne, wenn ich diese 20 Jahre immer junge Mitarbeiter dabei. Dann wenn wir zum Beispiel den Bibelstand machen auf dem Marktplatz, dann wenn es einer macht, denkt, ja, das passt ihm nicht, der Tisch ist nicht gut, gell, und der Winkel vom Ding ist nicht gut, und die Bücher sieht man so nicht richtig, und die Traktaten, die haben eine schlechte Farbe, oder? Ja. Dann sage ich immer, geht zuerst in den Keller schauen, es gibt schon 20 Modelle im Keller, verschiedene, denn jeder, der durchgegangen ist, hat es geändert, ne? Und du kannst auch dein Modell machen. Ich bin nicht dann stur auf einer Form. Denn was du und ich gebrauchst für deinen Dienst, das muss dir liegen. Und du musst es mit Freude und Überzeugung weitergeben können. Wenn es einfach etwas ist, was, was andere dir gesagt haben, du musst es so machen und so bleibt es und so geht es schon 40 Jahre. Der Herr hat es um 5 Uhr am Abend gesegnet, gell? Und jetzt ist es um 5 Uhr am Abend, ist das die gute Zeit, jetzt machst du so weiter, schon 40 Jahre so. Da hat es keine Zukunft. Da haben wir die Form verwechselt mit dem Inhalt. Das, was du am schönsten findest in deinem Dienst, in der Gemeinde, ist alles, wo du selber etwas schöpferisch machen kannst. Denn du bist Geschöpf Gottes. Was die Gemeindeglieder am liebsten machen in der Gemeinde, ist das, wo sie etwas Schöpferisches tun können für den Herrn. Wo sie etwas ganz personalisieren können, gell? Wo ihre Spur da ist mit den Gaben, die sie haben. Und das braucht Zeit, um andere zu verstehen. Es ist auch schön zu sehen, wie der Paulus immer wieder ein freier Mensch war, wenn man sieht, da kann er vollzeitlich sein, da kann er wieder in Beruf gehen, Zelte machen, da kann er alleine sein, da kann er mit Aquilas und Priscilla sein und in ihrem Haus an verschiedenen Orten wieder Gemeinden gründen, da kann er ein Team haben von 12 Leuten, dann wieder alleine sein, dann schickt er sie wieder, hätte ich fast gesagt, mit dem Schiff spazieren, gell? Dann geht er zu Fuß, dass er wieder ein wenig Ruhe hat und zur Sache kommt und mit dem Herrn sprechen kann. Ein freien Mensch. Seine Freiheit kam von seiner Beziehung zu Gott. Und darum kann er auch ein freien Mensch sein, wenn er im Gefängnis ist. Da muss ich immer wieder staunen, gell? Du natürlich auch. Wenn ich Philipperbrief lesen, denken, ja, aber er sitzt im Käfig da, der liebe Bruder. Und schreibt, freut euch alle Zeit im Herrn. Also größere Freiheit gibt's ja gar nicht, ne? Ich hätte da wenigstens 2 Kapitel geschrieben über, wie das schwierig ist, und da kommen die Ratten. Gefängnis und dann ist es feucht am Morgen und dann macht es mir Gelenkschmerzen und dann und meine Brille kann ich nicht mehr putzen und so weiter. Ne? Da hatte ich so, ne? Und so, dass die Brüder besser beten können, dass sie wissen, wie es mir geht und so. Ne? Aber der Mann, der hatte etwas in sich, das macht mir immer wieder Mut. Er hatte in sich die Realität, dass er schwach ist und dass Gott Schwache braucht. Und dann sehen wir immer wieder, wie er in der Nähe Gottes die Kraft schöpft und so viel Kraft, dass er andere stärkt damit. Also wenn du am Überlegen bist auf deinem Platz, wer baut Gemeinde? Es kann eine Gemeinde sein, die eine Tochtergemeinde weitermacht. Es kann ein Missionar sein. Es kann ein Missionar sein mit einem Missionswerk, ein Missionar ohne Missionswerk, ein Missionar, der weiß ist, der schwarz ist, der gelb ist. Ich habe jetzt nächste Monate die Freude, dass ein Brasilianer kommt in Burgund, um mit mir zu arbeiten. Und ich freue mich. Dieser Bruder mit seiner Frau, die haben eine Last für Frankreich von 15 Jahren. Ist Ingenieur in Brasilien. Der hat jetzt gearbeitet, seine Frau ist Advokatin und Ingenieur. Und sie haben jetzt gearbeitet, dass sie Französisch können. Und jetzt sind die Papiere gekommen vom Staat, sie können kommen. Ja? Jetzt wird er kommen, ich bete der Herr darum, dass der Alexander das wichtige Gelenk wird, um diese neue Gemeinden zu gründen. Denn ich bin zu viel unterwegs. Da kommt ein Brasilianer, gell? Der muss zuerst jetzt die ganze Kultur wechseln und der Franzose entdecken, ja? Und da wird's oft sehr heiß werden. Ich freue mich jetzt schon drüber, ne? Da gibt's dann laute Gespräche. Und da werden wir miteinander in dieser Gegend miteinander die Gnade Gottes weiterleben können. Und der Herr wird Gemeinde bauen für seine Ehre. Denn es ist sein Ziel. Ich danke wirklich dem Herrn, dass er jetzt andere Kontinente motiviert, um unsere Länder zu erreichen. Denn wir sind heidnische Länder geworden, säkularisiert, wie es so schön tönt, gell? Mit dem Postmodernismus, das sind alles große Wörter, ne? Aber wir sind Heiden eigentlich. Und jetzt kommen die anderen und bringen uns zurück, was wir ihnen früher gebracht haben, als wir noch lebten, geistlich. Ne? Jetzt bringen sie uns wieder das Leben zurück. Das ist doch so ein großer Segen. Können wir nur dankbar sein. Jetzt, wenn du am Überlegen bist von Gemeindebau, musst du auch überlegen, was für eine Gemeinde willst du bauen? Wenn ich so rede, ist ja ganz klar, dass der Heiland die Gemeinden baut. Ne? Das ist ja klar, weil ich aber nicht jedes Mal sagen. Gell? Wir können niemanden bekehren und wir können auch niemand heiligen. Es kann einer die besten Botschaften hören und kann leben, wie er will. Alle Menschen sind frei. Gell? Aber wenn du eine Arbeit anfängst, wenn du eine kleine Gruppe hast von Menschen, die sich bekehrt haben, wie sieht diese Gemeinde aus in deinem Kopf, wenn sie größer wird? Was kannst du ihnen sagen? Auf welches Ziel gehst du? Ich hatte das Wochenende da eben im Südfrankreich und da waren 200 Junge zusammen, die wollten mich nicht mehr loslassen. Es waren immer wieder Fragen, wieder Botschaft, Fragen, bis mitten in der Nacht, ja. Und dann habe ich ihnen die Frage gestellt, Jungs, jetzt seid ihr 16, 17, 18-jährig. Wie siehst du dein Leben in 10 Jahren? Wenn du in 10 Jahren siehst, dass du verheiratet wärst vielleicht, dann musst du heute Abend lernen, deine Fehler zu kennen, in der Gemeinschaft mit anderen, mit den Eltern, mit denen, die mit dir leben. Sonst wird deine Ehe schwierig. Und es ist interessant, wenn wir uns ein wenig nach vorn gehen. Wir wissen ja nicht, was kommt. Ich weiß ja nicht, ob ich heute Abend noch lebe. Also ewig schon, das weiß ich. Aber ich meine jetzt irdisch, ja. Aber was kannst du sagen den ersten Bekehrten? Wie sieht diese Gemeinde aus? Gibt es eine Gemeinde, die eine Brüdergemeinde ist, wo es Älteste gibt? Und wo kein Vollzeitler ist? Oder gibt es eine mit Brüder, die dann entscheiden können, ob sie einen Vollzeitler wollen? Gibt es eine Gemeinde, die mit Zellen funktioniert, mit verschiedenen Hauskreisen oder mit einem großen Zahl funktioniert? Oder wie siehst du das? Das ist wichtig am Anfang. Sonst wissen nicht die Leute, wo sie hin sollen. Und du wirst sie dann auch nicht schulen für das Ziel. Wenn du einfach so vorwärts gehst und jede Woche eine gute Botschaft gibst, dann musst du 400 Jahre leben, dass du durch die Bibel kommst wenigstens. Ja? Zielsetzung. Es gibt verschiedene Gemeindearten. Es gibt, was ich nenne, Predigtposten. Predigtposten sind einfach solche Orte, wo einer kommt, ein lieben Bruder kommt, gell? Und er kommt und man spielt Harmonium, jetzt ist Klavier oder jetzt ist Synthetik, Dingsbums, ja? Mit Bing, Bing, Bam, Bum oder so, ne? Das ist ja egal, ne? Ob es Harmonium ist oder etwas anderes. Aber, und dann kommt man unters Wort und dann ist es gut, sehr gut sogar. Aber das sind Predigtposten, das ist keine Gemeinde. Von der Bibel her gesehen. Denn Gemeinde sind nicht Stunden. Gemeinde ist auch nicht ein Saal. Gemeinde sind Menschen, die eine persönliche Beziehung mit Gott haben und die unter sich eine Beziehung haben, um ein Ziel zu erreichen. Und das Ziel, das sie erreichen sollen, das sollte in deinem Kopf schon vorne dran sein. Dass du weißt, wo du hingehst und dass du es jedem erklären kannst. Wenn die kleine Gemeinde, wo du drin bist, einfach eine lebendige Zelle sein soll, dann musst du aufpassen, dass du es nicht als kleine Zelle so gerne hast, dass du es so behaltest. Und am Ende ist kein richtiges Ziel mehr da. Und dann kommen Probleme. Wenn Menschen zusammen sind, auch Gläubige zusammen sind, die kein Ziel haben, das vorne dran steht, zum Erreichen, das Ziel zu erreichen, dann fängt man an, intern Probleme zu finden, zu suchen, sogar Probleme zu schöpfen, hätte ich gesagt. Kreieren. Egal. Ich habe nur eine Minute. Gemeinde Ist dein Bild eine Gemeinde, wo Älteste dann die Führung nehmen vor der Gemeinde? Da möchte ich dir einfach sagen, da musst du auch aufpassen, dass dein Verständnis, also von mir aus gesehen, kann dann diskutieren. Es gibt Fragenstunden, morgen Nachmittag, ganze Fragezeit. Dass die Gemeinde nicht geleitet wird von Ältesten, die überlegen und leiten, sondern die Gemeinde sind alle Heiligen und die Überlegung von allen Heiligen zu einem Ziel helfen die Ältesten, das Ziel zu erreichen. Sonst sind wir dann in ein paar Generationen wie die Katholiken, wo wir das Priestertum haben, das nennt sich dann Älteste in dem Fall, die überlegen, die gehen weiter, und die anderen, die werden dann die Arbeitstiere, die die Überlegung der Älteste in Praxis umsetzen. Das ist die Gefahr. Die Gemeinde sind alle Heiligen. Man kann nicht größer sein in der Gemeinde als ein Heiliger. Das ist der größte Titel, den man trägt, wegen der Wiedergeburt. Und dann die Ältesten sind die Diener in der Gemeinde, die den Heiligen helfen, dass das Ziel erreicht wird. Sind die, die praktisch sagen, weil wir miteinander dahin gehen wollen, wollen wir dies und dies und dies miteinander unternehmen. Es gibt auch Gemeinden, die von einem Missionar gegründet wird und dann weitergeführt wird von einem Pastor. Das gibt's ganz Positives, auch ganz Negatives, wie jeden Gemeindebau. Aber bei allen diesen verschiedenen Situationen ist das Positive immer, immer zusammengebunden mit dem Menschen und seiner Beziehung zu Gott. Denke nicht, dass ein Schema von vornherein negativ ist. Denke jetzt nicht einfach, wenn ein Missionar eine Gemeinde gründet und nachher ein Pastor weitermacht, dass das total daneben ist. Es gibt ganz verschiedene Arten und die verschiedensten Arten sind positiv, wenn die einzelnen Menschen in der Beziehung zu Gott stehen. Hast du die Sicht, dass deine Gemeinde, die du gründest, zusammen ist mit anderen Gemeinden in der Gegend? Hast du das Ziel, dass sie in Gemeinschaft sind, die Gläubigen, mit anderen Gemeinden in der Stadt, die nicht von derselben Denomination sind? Das musst du am Anfang schon wissen, ob du das willst oder nicht. Denn sonst, wenn einer von deinen lieben Gläubigen mal einen anderen Gottesdienst ist, da holst du schon das Maschinengewehr raus, ne? Und am nächsten Sonntag, ja? Okay? Was machst du beim Nachbar, ne? Du musst wissen, was du willst, wie deine Beziehung ist. Deswegen muss ich in jeder Gegend zuerst alle Verantwortlichen von den verschiedensten Gemeinden persönlich besuchen, mit ihnen reden, mit ihnen beten, überlegen. Wir haben große Unterschiede, aber es gibt viele, auch wenn wir große Unterschiede haben, wo wir dann doch im Himmel treffen, ne? Und da müssen wir dann plötzlich ewig miteinander, ewig ist lang scheinbar, ewig miteinander leben. Ja? Das musst du wissen am Anfang. Wenn du weißt, dass so und so verschiedene in der Gegend sind und du Gemeinschaft willst, dann musst du auch in der biblischen Lehre auf verschiedene Sachen ganz klar sein. Nicht gegen die anderen. Aber dass die Identität von der Gemeinde, die du am Gründen bist, dass sie wissen, wie der Hausgeist aussieht. Ja? Jede Gemeinde hat einen Hausgeist, ne? Weil es zu Hause ist. Ne? Also ich rede jetzt nicht von Okkultismus. Aber jede Gemeinde hat seinen eigenen Stil und wie man es umgeht in der lokalen Gemeinde. Jetzt höre ich auf für die Pause, aber als ich in den Vogesen die Jünger unterrichtete, um andere zu unterrichten, dann für die verschiedenen Gebiete, zum Beispiel Taufe, Abendmahl und so weiter, da war immer im Unterricht eine Seite, was die Bibel sagt, und die andere, wie wir es machen. Und beim wie wir es machen, gab es noch eine dritte Seite, wie es andere machen. Denn ich glaube, dass wenn die Vorgesner, das ist, es hat viel Vorgesner, die wegen Arbeitsnot in anderen Gegenden von Frankreich sind. Und ich freue mich so, dass sie konnten direkt in andere Gemeinden hineingehen, wo vieles anders ist, aber wo derselbe Herr ist. Die waren nicht schockiert, ob Abendmahl, Großglas, Kleinglas, mittleres Glas, Wein, Süßmost, frisches Brot, altes Brot und so weiter, das ist doch alles gleich, oder? Es gibt immer wieder Extreme und wir müssen aufpassen, dass wir nicht plötzlich wegen unserer Überzeugungen in Extreme hineinkommen. Ich bin da am Helfen einer Gemeinde, wo Leute, die in diese Gemeinde kommen, die getauft worden sind, also was ich normale Taufe nenne, also nach dem Glauben, gell, Untertauf. Die kommen in diese Gemeinde, diese Taufe ist nicht gültig, denn man muss sie dreimal untertauchen. Und Vater, Sohn, Heiligen Geist. Pluff, ja? Okay? Jetzt muss ich den Liebesweg finden mit diesen Brüdern. Ist nicht so einfach. Wir können auf Kleinigkeiten so stur werden, dass wir nicht mehr merken, wie schlimm ist, dass so Tausende von Menschen verloren gehen und dass wir da unsere Wasserprobleme haben mit ein, zwei, dreimal, ja? Das kann ganz schrecklich werden. Und so geht es auch auf anderen Gebiete, wo wir wachen müssen. Was für eine Gemeinde hast du im Kopf, wenn morgen, wenn du nach Hause kommst, 50 Bekehrungen gibt? Wie sieht die Gemeinde aus? Wie machst du weiter? Wenn er dich überrascht mit einer Erweckung, dass er plötzlich deine Gebete erhört, gell? Danke für das Zuhören.